Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Naomi Osaka hat die US Open gewonnen. In einem ja durchaus wechselhaften Finale besiegte sie Viktoria Azarenka am Ende mit 1:6, 6:3 und 6:3. Es ist der dritte Grand Slam Titel von Naomi Osaka. Sie ist jetzt in einer Reihe mit zum Beispiel Angelique Kerber, die auch drei Grand Slam Titel in ihrer Karriere geholt hat, oder auch zum Beispiel Lindsay Davenport oder Jennifer Capriati oder Angela Mortimer, Hilde Sperling, die in den 30ern gewonnen hat, oder Virginia Wade. Sie hat, nachdem sie bei dem Turnier in Cincinnati-New York das Finale aufgeben musste, hat sie jetzt in diesem Quasi-Rematch Viktoria Azarenka besiegt und ist mit 22 Jahren jetzt dreifache Grand-Slam-Championess. Wir sprechen über das Spiel und über die Rolle von Naomi Osaka im Welttennis, vielleicht dann auch in der Gesellschaft. Herzlich willkommen zu unserem vorletzten Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und das Match natürlich auch sehr eng verfolgt hat Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas.
Wir sprechen gleich in allen Details über dieses Match. Aber Naomi Osaka ist jetzt dreifache Grand Slam Championess. Sie hat siebenmal hat sie auf dem Mund-Nasen-Schutz einen Namen gehabt, die von Polizeigewalt getötet worden ist. Sie hat in den letzten Wochen ihre Stimme erhoben, dann, wo sie diese Black Lives Matter Bewegung unterstützt hat, zusammen zum Beispiel mit Corey Goff. Eine 22-Jährige und eine 16-Jährige haben die Vorreiterinnen gespielt, was diese Bewegung anging. Ich kann mir im Moment noch nicht ausmalen, was für ein Idol fürs Tennis, für Mädchen, Frauen aller Art Naomi Osaka in den nächsten Jahren werden kann. Sie hat diesen Druck standgehalten und hat diesen Druck in positive Energie umgemünzt und hat am Ende nicht nur eine politische, sondern auch eine sportliche Message gebracht. Und das ist bewundernswert.
Ja, ich weiß nicht, wer es jetzt war, aber irgendwer hat da nochmal ihren Tweet vom 5. Mai retweetet während des Matches. Da hat sie geschrieben, auf Englisch, I'm done being shy. It's really waste of my time. I could have shared so many ideas by now. I could have conversed with so many different people, other conversations. All the things I could have learned, but no, I'm over here actually putting my own limiter on myself. Und den hat sie aufgehoben in den letzten Monaten. Und hat eine Rolle eingenommen, die ja durchaus vielschichtig ist. Du hast ihr politisches Engagement angesprochen. Sie ist jetzt in den Wochen vor den US Open so ein bisschen zur, ich sag mal, Werbekönigin des Frauensports gekrönt worden. Sie ist eine, oder sie ist diejenige Frau auf der Welt, die am meisten Geld mit ihrem Sport und mit den Werbedeals, die mit dem Sport kommen, verdient. Auch das wirft natürlich ein bestimmtes Scheinwerferlicht auf sie oder stellt sie in ein gewisses Scheinwerferlicht. Und sie ist sportlich sehr gewachsen über die letzten Monate. Sie ist ja hier schon als eine der Favoritinnen auch ins Turnier reingegangen und hat diese Rolle dann ja eben auch durch ihre unmissverständliche Botschaft unterstützt, dass, hey, ich bin hier angereist mit sieben Masken, also mit sieben Masken, auf denen sieben Menschen Namen stehen, ja, von oder Namen von Menschen stehen, die durch Polizeigewalt getötet worden sind in den USA. Und sie hat dem sportlich Taten folgen lassen und eigentlich auch die ganze Zeit durch Worte. Und hat das dann ja, das war vielleicht der erstaunlichste Moment der etwas zähen Pokalübergabe, hat sie ja dann auch noch die Frage, die ihr Tom Rinaldi, dieser berühmte Interviewer von ESPN, gestellt hat, so quasi, was sei ihre Botschaft, und sie hat ja zu ihm ungefähr wortwörtlich gesagt, oder im übertragenen Sinne vielmehr, ja, was denn die Botschaft, die angekommen ist. Ja, was die Botschaft, die angekommen ist, das liegt jetzt an uns allen, die zu interpretieren.
Diese Frage oder die Antwort auf diese Frage von Tom Rinaldi, fand ich, war ein Home Run für Naomi Osaka. Sie hat es genau richtig beantwortet, eine ja etwas dröge Frage so umzuwandeln, um dann auch wirklich ja den Spiegel davor zu halten und zu sagen, was ist denn bei dir angekommen? Was habe ich denn bei dir ausgelöst mit diesen Namen, die ich auf dem Mund-Nasen-Schutz getragen habe? Breonna Taylor, Elijah McClain, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, George Floyd, Philando Castile und Tamir Rice. Was ist denn da dort angekommen? Sie hat Tennis für einen Tag gestoppt. Das war eine symbolische Aktion, aber auch dort wurde sie damals nicht nur gefeiert für diese Aktion, wo sie gesagt hat, ich schließe mich dieser Black Lives Matter Bewegung und dann auch diesem Streik, der in der NBA seinen Start hatte, angeschlossen hat. Und sie hat dafür gesorgt in den letzten Wochen und in den letzten Monaten seit dem Mai, wo sie dann wirklich dann auch für sich anscheinend entschieden hat, das ist jetzt hier genug, ich muss hier was tun und ich muss meine Stimme erheben. Was sie für eine Entwicklung dann ja auch genommen hat. Es ist erstaunlich, weil Naomi Osaka erfährt ja nicht nur Rassismus dafür, dass sie schwarz ist, sondern sie erfährt auch Rassismus dafür, dass sie nicht wie eine Japanerin aussieht, dass ihr übel genommen wird, dass sie in den USA wohnt, dass sie zwischendurch auch zu kämpfen hat, als Japanerin angesehen zu werden. Und das sind ja mehrere Dinge, die da bei ihr dann zusammenwirken. Und sie dann, dass sie dann so auf den Busch klopft und sagt, bis hierher und nicht weiter, ich erhebe jetzt meine Stimme, ich erhebe dann auch, beziehungsweise ich nutze dann auch meine Popularität und mein Standing hier. Sie könnte auch sagen, geht mich alles nichts an, aber sie tut es nicht und sie, die Spielerin, die früher immer so ein bisschen ja belächelt worden ist für ihre komischen Interviews, für ihre komischen Antworten auf Fragen, sie kann jetzt schon eine Ikone sein und was das in den nächsten Jahren noch auf sie auswirken kann, beziehungsweise von ihr ausgehen kann, das mag ich im Moment noch nicht abschätzen. Das ist, ja, wir stehen hier vielleicht vor einer ganz, ganz großen Karriere.
Ja, die hat sie ja jetzt im Endeffekt auch schon. Sie ist sicherlich eines der Gesichter, das von Serena wird übernehmen können, wenn Serena dann vermutlich irgendwann in den nächsten 15 Monaten zurücktritt. Und sie hat so viel an Profil gewonnen in den letzten Jahren, dass man ihr zutraut, diese Rolle auch auszufüllen. Sportlich wird sie dabei auf einige andere Spielerinnen treffen, die es mit ihr werden aufnehmen können. Auch Spielerinnen, die jetzt nicht dabei gewesen sind in diesem Turnier. Aber sie ist natürlich so ein bisschen jetzt eine kulturelle Ikone des Tennis, aber natürlich auch ja in einem gewissen Weise eine kulturelle oder vielleicht eine popkulturelle Ikone, weil sie alleine dadurch, du hast ihre verschiedenen Identitäten angesprochen, das ist einfach etwas, was wir in der Welt immer häufiger sehen und was es immer mehr geben wird, wie diverse Identitäten halt sein können. Und das repräsentiert sie vollkommen. Und das wird sie sicherlich auch durch die nächsten Jahre ihrer Karriere mitnehmen.
Ich hoffe, dass sie die Stärke hat, dass sie da durchkommt, dass sie auch gegen Widerstände da durchkommt. Und ich drücke ihr alle Daumen, dass sie das wirklich in positive Energie ummünzen kann und dass ihr Auftritt etwas bewirkt und dass sie Vorbild werden und sein kann für ganz viele junge Mädchen, die vielleicht in ähnlichen Umständen aufwachsen, die unter ähnlichen Voraussetzungen aufwachsen und dass die dann ihre Chance ergreifen. Sie kann nicht nur eine Ikone der Bewegung, der Black Lives Matter Bewegung sein, sondern auch für junge Frauen, für junge Mädchen etc. Und da drücke ich ihr alle Daumen und diesen gesellschaftlichen Ausflug, den möge man uns nachsehen, beziehungsweise das konnten wir hoffentlich dann hier dann mal bringen, weil dieses sportliche, ja, das können wir alles bewerten etc., aber das hier muss dann ja auch in den gesellschaftlichen Kontext gestellt werden, gerade im Sinne der letzten Wochen und Monaten, wo in den USA so viel passiert im Moment. Und ja, das ist etwas, was wir unbedingt ansprechen wollten und ansprechen mussten dann auch. Kommen wir zum Sportlichen. Naomi Osaka traf zum vierten Mal auf Victoria Azarenka. Eigentlich zum fünften Mal, aber sie hätten vor zwei Wochen spielen sollen, das Finale. Das hat Victoria Azarenka damals kampflos gewonnen, weil Naomi Osaka am Oberschenkel verletzt war. Es gab jetzt dieses Rematch des einen Matches, das es nicht gegeben hatte. Naomi Osaka hat sehr, sehr nervös begonnen. Sie hat kaum einen Aufschlag rüberbekommen. Victoria Azarenka war sofort voll da. Und Naomi Osaka konnte im ersten Satz quasi gar nichts in dieses Spiel reinbringen, was ihr gewinnbringend sein könnte. Die ersten drei Spiele liefen noch in Ordnung, aber dann ging alles den Bach runter. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass Victoria Azarenka so überlegen war im ersten Satz?
Der Return. Sie hat sehr gut returniert gegen den ersten Aufschlag von Osaka. Osaka hat 7 von 16 Punkten hinterm ersten Aufschlag gewonnen. Das ist eine wirklich niedrige Nummer. Sie hat Osaka in Doppelfehler reingezwungen, würde ich sagen, indem sie eben den Druck so hoch gehalten hat. Sie war in der Lage, das Match durch die Mitte des Courts zu führen. Das, glaube ich, ist schon ein entscheidender Faktor für sie. Große Schwäche von Azarenka, also große Schwäche natürlich immer im Kontext einer Grand-Slam-Finalistin, ist, wenn sie in die Vorhand getrieben wird, wenn sie dort ja cross wirklich aus dem Court rausgestreckt wird, das konnte sie vermeiden und sie hat gezeigt, wie man ein Spiel eben von der Mitte aufbaut, wie sie sich trotz dessen Winkel in beide Seiten öffnen kann, wie sie Osaka wegdrücken kann und sie hat diese, ja, sie hat diese Grundlinie eben bewacht wie so ein Kettenhund. Hier kommt nichts vorbei und ich komme aber auf jeden Fall an dir vorbei. So hat sie das gespielt und das ist ja die Azarenka, die 2 Grand-Slam-Titel gewonnen hat, die sicherlich in den 10er Jahren, wenn man jetzt darauf zurückblickt, eine der besten Hardcourt-Spielerinnen war, die wir hatten. Und genau so hat sie das hier begonnen. Und das war unter Mithilfe von Osaka, die eben schon einen leichten Wackelarm hatte beim Aufschlag und die ja noch nicht ganz so fein justiert war bei den Grundschlägen, aber hier würde ich auch schon einen hohen Anteil eben bei Azarenka und deren Spiel sehen.
Viktoria Azarenka hatte 94% der ersten Aufschläge reingebracht im ersten Satz. Das ist eine absurde Quote. 12 von 16 Punkten hat sie nach dem ersten Aufschlag dann auch noch gewonnen. Und vor allen Dingen, sie hat 3 Unforced Errors im ersten Satz gemacht. Natürlich bekam sie relativ viel von Naomi Osaka dann rübergebracht, beziehungsweise ja ihr entgegengebracht, weil Naomi Osaka viele Fehler machte und nicht so aufgeschlagen hat, wie sie eigentlich hätte aufschlagen können. Und dass Viktoria Azarenka, du hast es auch gerade eben gesagt, diese Winkel rausgenommen hat. Aber gleichzeitig hat sie dann ja auch extrem gutes Tennis ihrerseits gespielt, weil es war ja eine quasi, es war ja unter Laborbedingungen, wie sie die ersten Aufschläge gespielt hat.
Ja, ich meine, es hat sich auch angehört wie Laborbedingungen. Wir können vielleicht gleich nochmal über die Stimmung während dieses Matches sprechen. Ja, eben Azarenka darf nicht unterschätzt werden. Das war jetzt hier keine Oldtimerin, die irgendwie so ins Finale gewackelt ist. Das war schon nah an dem dran, was Azarenka wirklich einst zu so einer überragenden Spielerin gemacht hat. Und genau das war Azarenka über viele Jahre eine überragende Hardcourt-Spielerin. Sie war nie ganz in der Spitze zu finden auf dem Sand und auf dem Rasen, aber Hardcourt, das kommt im Spiel entgegen. Die Art, wie sie sich bewegt, die Art, wie sie die Schläge ihrer Gegnerinnen quasi in verschiedene Richtungen die Kraft der Schläge ihrer Gegner nehmen kann und die in verschiedene Richtungen ablenken kann, die Winkel, die sie finden kann, wie sie sich eben selber nicht wegdrücken lässt, das alles zeichnet eine Azarenka in Höchstform aus. Und hier im ersten Satz, da war sie voll konzentriert, da schien sie mir wirklich auch körperlich voll fit zu sein. Sie wusste wahrscheinlich auch, wenn ich das Match gewinnen will, dann werde ich hier schon eher einen Blitzstart hinlegen, weil ich glaube, das sah man jetzt auch im Laufe des Matches, beide Spielerinnen in Bestform, gewinnt das Osaka und daher wusste Azarenka, okay, hier muss ich jetzt quasi sofort mich etablieren.
Und den Fuß auf dem Gaspedal dann auch halten. Also sie durfte auch keinen Schritt zurücklassen, als ihr Naomi Osaka deutlich mehr Geschenke gegeben hat, als man vielleicht dann erwartet hat. Der erste Satz ging mit 6-1 an Viktoria Azarenka. Der zweite Satz lief dann erstmal genauso wie der erste Satz, weil Azarenka holte sich sofort das Break zum 2-0 und jeder hat gedacht, oh, ist das hier in vielleicht unter einer Stunde beendet? Weil auch Naomi Osaka nicht viel gebracht hatte zu dem Zeitpunkt. Sie hat ihr Aufschlagspiel zu 30 verloren. Einen Breakball konnte sie abwehren, aber dann verlor sie dieses Aufschlagspiel. Und von dem Moment an, vielleicht hat dann auch Azarenka so ein ganz kleines bisschen schon angefangen nachzudenken, dass sie gesagt hat, Mensch, das geht hier durchaus sehr, sehr einfach im Moment. Von dem Moment an wurde es ein besseres, ein offeneres Match. Besser nicht unbedingt, weil es auch immer noch von einigen Fehlern geprägt war, aber ein deutlich offeneres Match. Und dieses Aufschlagspiel zum eigentlich 3-0, was dann am Ende das Break für Naomi Osaka herbrachte, das war vielleicht das entscheidende Break, weil da konnte Naomi Osaka den einzigen Breakball, den sie bis dato hatte, konnte sie nutzen und dann zum 2-2 ausgleichen mit einem relativ klaren Aufschlagspiel. Von da an wurde es ein sehr offenes Spiel.
Das hat natürlich ein bisschen erinnert an Zverev gegen Carreño Busta gestern, wo ja diese Abfolge von 3 Breaks im dritten Satz war. Und nachdem Zverev sein zweites Break geschafft hatte, da war man konnte man sich zumindest sicher sein, dass Zverev das jetzt nicht einfach hergeben würde. Und den Zustand hatten wir ja auch erreicht, dass wir da in dem Moment dann wussten, okay, Osaka wird es hier nicht einfach verlieren. Und was sie für mich in dem Moment gemacht hat, sie hat einen Schritt zurück gemacht, um einen Schritt nach vorne tun zu können. Und sie hat einfach ein bisschen mehr Sicherheit in die Grundschläge reinbekommen. Sie hat ein bisschen mehr Spin reingetan. Vielleicht war meine Wahrnehmung da auch dadurch geprägt, dass wir dann immer mal wieder die Perspektive hatten, dass wir das so quasi auf Court-Level gesehen haben. Aber für mich ist ja wirklich der Eindruck geblieben, sie hat mehr Spin reingelegt. Sie hat angefangen, Azarenka ein bisschen rumzumanövrieren, und als sie dann die Sicherheit in ihren Grundschlägen hatte, da hat sie sich dann eben auch getraut, klassische Osaka-Kombinationen zu fahren. Also wuchtig in die Vorhand rein, Cross, um dann die Linie entlang zu gehen. Eine Cross-Court-Rückhand, um dann mit der eigenen Rückhand in die Vorhand von Azarenka reinzugehen und einen Netzball zu bekommen. Das hat sie sich meiner Meinung nach erarbeitet in dieser Phase des zweiten Satzes. Aber sie musste eben diesen Schritt nach hinten gehen, mehr Spin rein, mehr Sicherheit in die Bälle reinbekommen, um dann ja auszuholen und ihr Osaka-Spiel aufzuziehen.
Was das Ganze wahrscheinlich komplett zum Kippen gebracht hat, war das Aufschlagspiel bei 3-3 und Azarenka, die aufgeschlagen hat und dann drei leichte Fehler gemacht hat plus einen Doppelfehler und das dieses Spiel zu 15 abgegeben hat. Da ist das Spiel dann wirklich gekippt zur Seite von Naomi Osaka, weil bis dahin hatten wir so ein Aufschlagspiel von Azarenka nicht gesehen, und da hat sie tatsächlich für 2 Minuten ja komplett den Pfad der Tugend verlassen. Da ist sie rechts über den Standstreifen gefahren.
Ja, aber das ist dann natürlich auch, ich habe gerade überlegt, ist es vielleicht auch das, was wir irgendwann erwarten mussten in dem Match, in dem Moment, wo Osaka ankommt, weil auch Azarenka vermutlich vorher wusste, ja, okay, wenn Osaka in dem Match richtig ankommt, dann bin ich hier eher die zweitbeste Spielerin. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann natürlich realisiert, ups, das ist jetzt der Fall, und dann will sie vielleicht umso schneller die Entscheidung finden, und dann kommen eben diese eher schnellen Fehler von ihr, und dann natürlich läuft alles so ein bisschen schief, und dann hatten wir eigentlich auch wirklich eine Phase bis Mitte des dritten Satzes, wo Osaka dann die klar bessere Spielerin war.
Sie war bis Mitte des dritten Satzes die klar bessere Spielerin. Und wenn wir das in Phasen unterteilen, wir können bis zum 2-0 im ersten Satz, können wir die erste Phase bringen, dann im dritten Satz, Mitte des dritten Satzes, da ging es bis zum 4-1. Da war es dann wieder eine Phase, wo Naomi Osaka klar besser war. Und dann ging es dann relativ ausgeglichen weiter. Aber Naomi Osaka gewann diesen Satz, nachdem sie dann auch noch ein ganz langes Aufschlagspiel von Viktoria Azarenka gewinnen konnte, gewann sie den zweiten Satz mit 6-3. Und wir mussten einen dritten Satz herhalten lassen, damit wir eine dreifache Grand-Slam-Siegerin bekommen. Weil auch Viktoria Azarenka hatte 2 Grand-Slams vor diesem Turnier dann gewonnen. Und im dritten ging es dann so weiter für Naomi Osaka. Sie holte sich das Aufschlagspiel zum 3-1 von Viktoria Azarenka, konnte dann auch 4-1 trotz dreier Breakbälle für Viktoria Azarenka konnte sie ausbauen. Vielleicht war das eins der entscheidenden Aufschlagspiele für Naomi Osaka, als sie 0-40 zurücklag und 3 Breakbälle aufgeholt hat und dann dieses Spiel machen konnte. Vielleicht war das der große Knackpunkt, auch wenn Azarenka sich nochmal einen Break geholt hatte.
Ja, und da war ein entscheidender Moment für beide Spielerinnen drin. Sie hat 0-40, die ersten beiden wehrt sie eigentlich mit ganz guten Bällen ab. Beim zweiten zittert sie einen zweiten Aufschlag rein und Azarenka macht einen Fehler. Und das passiert ihr eigentlich nicht. Das ist die große Stärke von Azarenka, dass sie den super sicher unterbringt und den Punkt macht. Sie kriegt es nicht hin. Osaka macht die nächsten beiden Punkte danach, hält zum 4-1. Dann ist es natürlich umso beeindruckender, dass Azarenka dann weiter in dem Match drin bleibt. Und das war ja dann wirklich eine Phase, wo sie A kämpfen musste. Da war Osaka die bessere Spielerin. Azarenka bleibt drin, kommt auch nochmal auf 4-3 ran. Auch da war Osaka natürlich schon mit der Nase vorn. Aber wenn Osaka da dann selber vielleicht ein paar Prozent nachlässt, dann kann Azarenka doch mal auf der Ziellinie an ihr vorbeisprinten. Also da denke ich, muss sich Azarenka auch keine Vorwürfe machen. Hat sie mehr als nur gekämpft, hat sie sich wirklich reingebissen in das Match nochmal.
Und es war die beste Phase dieses Matches, so zwischen dem 3-1 und dann dem 5-3 beziehungsweise dem 6-3, wo sie dann den zweiten Matchball verwandelt hat. Das war auch vom Niveau her der beste Teil dieses Matches, weil beide Spielerinnen auf hohem Niveau dann agiert haben.
Ja, und eben, hier würde ich jetzt nochmal auch den Punkt ein bisschen aufgreifen mit dem Publikum. Heute ist es mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen, wo ich dachte, hui, hier fehlt's aber. Yeah. Es ist ein Grand-Slam-Finale. Es ist genau die Phase hier. Ich kann mir vorstellen, auch sagen wir, der erste Satz geht wirklich 1-6 aus Osakas Richtung weg, dann ist das Publikum vielleicht ein bisschen, okay, müssen wir mal gucken. Im zweiten wird es ein bisschen wärmer und hier in der Phase, im dritten Satz, erleben wir diese ganzen langen Spiele, die abgewehrten Breakbälle, dann das entscheidende Break, erleben wir das alles mit Zuschauern, Zuschauerinnen, ja. Das kann ich mir vorstellen, das hätte dem Match, das wäre nochmal sehr zuträglich gewesen für das Match.
Ja, da wären die Zuschauer wären komplett aus dem Sattel gegangen und wären dann ja auch zum Faktor geworden und vielleicht wäre Naomi Osaka dann nochmal nervös geworden. Sie wirkte im dritten Satz nicht wirklich nervös, sondern sie wirkte so, dass sie ihr Spiel bei sich behalten wollte. Das war zwischendurch nicht immer der ganz lockere Arm, den sie geschwungen hat, aber sie hat ihre Nerven bei sich behalten und das wäre wirklich interessant gewesen und zu sehen gewesen sein, was ein Publikum da noch dann ja angerichtet hätte in diesem Match. Es war am Ende ein gutes Match. Es haben die Zuschauer gefehlt, du hast es gesagt, aber es war am Ende ein gutes Match. Es wird uns vielleicht nicht ewig in Erinnerung bleiben. Was uns in Ewigkeit in Erinnerung bleiben wird, ist dieses komplette Turnier, was wir am Ende, worüber wir natürlich morgen dann auch noch in unserem Turnierfazit drüber sprechen werden. Aber dieses Turnier an sich, dieses Frauenturnier, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben am Anfang so drüber gesprochen, 6 von 10 Top-10-Spielerinnen fehlen und das Draw könnte ja auch auseinanderfallen und so weiter. Am Ende standen mit Victoria Azarenka und Naomi Osaka 2 etablierte Spielerinnen in diesem Finale und es war ein Turnier, was mir bei den Damen unglaublichen Spaß gemacht hat.
Ja, ich glaube, da werden auch alle mit zufrieden sein. Es hat ja eigentlich alles gebracht von einer interessanten Gesamtgeschichte oder Gesamtstruktur des Turniers bis hin eben zu der Spielerin, die hier auch als Favoritin ins Turnier reingekommen ist und das dann am Ende auch bestätigt hat. Azarenka, die zum zweiten Mal in 3 Wochen so ein bisschen die Cinderella-Geschichte gibt. Serena, die lange im Turnier drin geblieben ist und wo ich jetzt nochmal drauf schaue, mit demselben Score verloren hat, wie es heute Azarenka verloren hat gegen Osaka, sieht man jetzt auch eher selten. Und ich glaube, ja, das Niveau war eigentlich durchgehend hoch in diesem Damenturnier und es werden natürlich diese Halbfinals vor allem in Erinnerung bleiben. Das waren 2 gute, intensive Matches, dass das Finale jetzt ein klein bisschen gegen abgefallen, aber es ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, um einen Grand-Slam-Titel zu spielen, als um ein Grand-Slam-Finale zu spielen.
Die Halbfinals werden uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Naomi Osaka hat das Match gewonnen. Gleichzeitig müssen wir dann jetzt nochmal über Victoria Azarenka sprechen. Zwischen dem 10. und dem 16. August fand das Turnier in Lexington, Kentucky statt. Und Victoria Azarenka verlor völlig saft- und kraftlos gegen Venus Williams mit 3-6 und 2-6. Hinterher hat man gesagt, ja, Venus Williams hat gut gespielt. Aber die Form von Victoria Azarenka war nur ein Beiprodukt von diesem Match. Was sie seitdem gemacht hat, Wenn wir vor 4 Wochen darüber gesprochen hätten und gesagt hätten, einer von uns gesagt hätte, Mensch, die Victoria Azarenka, da kann das Finale bei den US Open erreichen und sie kann auch das Vorbereitungsturnier in Cincinnati gewinnen, dann hätte der eine den anderen, hätte schon so positiv bestärkt, hätte gesagt, ja, du kannst natürlich auch mal Bold Prediction bringen, aber im Hintergrund hätte sich der eine über den anderen Sorgen gemacht wahrscheinlich. Was Victoria Azarenka in diesen 4 Wochen geschafft hat, das ist sensationell und das ist, sie ist wieder unter den Top 15 in der Welt. Damit hat niemand gerechnet, niemand.
Naja, und jetzt schließt sich der Kreis ja lustigerweise, weil sie in Rom, so sie den Antritt, das müssen wir jetzt mal sehen, wieder auf Venus Williams treffen würde in der ersten Runde. Also ein Kreis, der sich schnell schließt. Es ist natürlich jetzt auch bei Azarenka interessant, was nimmt sie davon jetzt mit in den nächsten Wochen und Monaten. Sie ist keine Sandplatzexpertin, kommt also jetzt erstmal auf einen Belag, der ihr eigentlich nicht so richtig liegt. Ich glaube auch nicht, dass wir sie jetzt tief in der 2. Woche in Paris sehen werden. Die Courts in Asien, die im Spiel eigentlich auch liegen würden, die werden wir in diesem Jahr nicht sehen. Also mal gucken, wie viel Azarenka es noch, ja, zumindest auf diesem Level in 2020 gibt. Wenn sie das in 2021 wieder mitnehmen kann und die beiden großen Hardcore-Phasen im Jahr so bestreiten kann, dann ist er vielleicht wirklich nochmal da, der 2. Frühling. Und wenn er es nicht ist, dann kann sie, glaube ich, auf diese Wochen auch mit voller Zufriedenheit zurückblicken und sagen, hey, da habe ich ja auch nochmal meine letzten Jahre mit legitimiert. Die letzten Jahre, ja, in denen auch so viel passiert ist zwischen eben dem letzten Grand Slam-Titel und dem Finale hier. Und da denke ich, ja, wird sie sie auch ihre Erfüllung nochmal drin gefunden haben.
Hätte sie gewonnen, wäre sie die Spielerin gewesen, zwischen den zwei Grand-Slam-Titeln am längsten Zeit vergangen gewesen wäre, über 7 Jahre. 2013 hatte sie die Australian Open gewonnen und das war ihr zweiter Grand-Slam-Titel und sie hätte 7,5 Jahre oder 7,75 Jahre später dann diese US Open gewinnen können. Naomi Osaka ist die Siegerin dieses Turniers, dieses Damenturniers und sie ist in den Top 10 natürlich wieder zurück und sehr, sehr weit zurück. Sie ist, glaube ich, jetzt auf Platz 3 oder 4 und wird dann zu den French Open anreisen. Viktoria Azarenka ist für das Turnier in Rom noch gemeldet. Ich kann mir im Moment nicht so richtig vorstellen, dass sie dort antreten wird, dass, ob sie vielleicht wirklich nur nochmal beim Turnier in Straßburg antritt und dann Richtung Paris fährt oder ob sie direkt Paris anreist, weil sie muss im Moment, glaube ich, niemandem etwas beweisen und Sandplatz war nie so ihr allerbester Belag. Von daher, das ist noch abzuwarten, was sie dort machen wird. Ja, haben wir noch was von heute?
Nö, nicht direkt.
Nicht direkt. Dann beenden wir das Ganze für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Im Laufe des Sonntags gibt es wahrscheinlich noch mal ein Instagram Live mit Lukas Zara vom Standard, was ich machen werde. Und dann werden wir uns mal über das Turnier bzw. über das Spiel von Alexander Zverev und Dominic Thiem unterhalten. Was können wir erwarten? Dominic Thiem scheint fit zu sein, nachdem wir gestern erst noch Nachrichten gehört haben, dass es vielleicht diese Verletzung, diese Achillessehnenverletzung nur ein bisschen schwieriger sein könnte, aber er sollte fit sein Richtung Finale. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.